Hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhaus Berlin zusammen mit Jannika Gellinek, meiner Kollegin aus dem Literaturhaus und Felix Müller von der Berliner Morgenpost.
Hallo.
Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Es ist die 74. Folge direkt vor der Sommerpause und ich habe euch eben gerade gestanden, dass ich wirklich alle bin. Ich freue mich sehr auf diesen Sommer, aber ich habe mich auch gefreut, dass wir uns heute noch mal treffen. Wir haben natürlich jeder und jede wieder ein Buch mitgebracht, aber wir haben eben auch Sommertipps mitgebracht, die wir euch ans Herz legen. Das sind Bücher, die wir vielleicht in diesem Jahr, im Laufe dieses Jahres bereits gelesen haben, die bei uns hängen geblieben sind und die wir mitnehmen wollen in den Sommer oder euch mitgeben wollen an den Strand oder in die Berge oder wo auch immer ihr hinfahrt. Ich werde diesmal anfangen. Ich habe euch mitgebracht, diesmal nur auf dem Lesegerät, deshalb kann ich das schöne Cover jetzt nicht in die Kamera halten, von Birgit Birnbacher. Sie wollen uns erzählen. Dieses Buch ist in diesem Jahr bei Sollner erschienen und handelt um eine Mutter-Sohn-Beziehung und ist aus der Innensicht dieser beiden Protagonisten, Ozzy und Ann oder Ann, geschrieben und erzählt. Und es ist so eine ganz innige Mutter-Sohn-Erzählung, die sich dem Thema ADHS widmet. So denkt man erstmal, oh, okay, weiß ich jetzt nicht, muss ich mir jetzt irgendwie so eine ADHS-Geschichte anhören. Aber sie schafft das, die Birgit Birnbacher schafft das auf ganz spezielle Art, diese beiden Protagonisten, die wir vielleicht in diesem neurodivergenten Spektrum ansiedeln, weil auch die Mutter ist von dieser Neurodivergenz betroffen, auf so persönliche und liebevolle und intime Art darzustellen, weil es eben aus der Innenperspektive erzählt wird, dass man großen Spaß hat. Es ist eigentlich ein Roadmovie. Wir begegnen Ozzy am letzten Tag in der Schule. Er hat eigentlich, obwohl er ja ADHS-Kind ist, also ein sogenanntes Sorgenkind, ein ziemlich gutes Zeugnis hingelegt. Und dann passiert aber leider ein ziemlich beschissener Unfall. Er tötet nämlich einen Hasen. Das hat er nicht gewollt, aber es ist nun mal passiert. Und jetzt kommt dieser wirklich sehr sensible, aber auch wilde und anstrengende Sohn nach Hause und fragt sich, wie er das nun wiederum seiner Mutter, die eh schon am Rande des Nervenzusammenbruchs seit Jahren lebt, erzählen soll. Und beschließt, dass er das einfach gar nicht tut, sondern erstmal das Ganze ignoriert.
Was ist das für ein, also ist das der Hase von jemandem oder?
Es ist der Schulhase.
Oh,
es gibt zwei Schulhasen und ein Hase muss leider das Zeitige segnen und er findet das auch gar nicht toll, aber es gibt Gründe dafür, warum das so passiert ist. Und dann passiert noch eine Sache, die beiden sozusagen überhaupt auf die Reise bringen, und zwar die Mutter von Anne, also die Großmutter von Ozzy, Cecilia, ist dement und sie ist aus ihrem Pflegeheim verschwunden, weil ihr eine OP bevorsteht, die sie nicht machen möchte. Sie ist sozusagen am Anfang einer Demenz und sie müssen auf Reise gehen und sie suchen, weil sie offensichtlich dieses Pflegeheim verlassen hat, und um nach Hause zu gehen, weil sie gerne zu Hause sein möchte und nicht in irgendeinem OP-Saal. Und die beiden machen sich auf die Reise und suchen diese Oma. Und es ist wirklich ein wilder Ritt, den sie gemeinsam erleben, Mutter und Sohn. Dann sind sie zeitweise auch nochmal getrennt, weil er soll eigentlich in ein Sommercamp für ADHS-Kinder. Aber das ist alles begleitet auch von so einer Schuld, die die Mutter fühlt. Der Vater hat sich gerade frisch getrennt. Also das ist eben auch so eine interessante Seitengeschichte, wenn man so möchte. Und dann trennen sie sich eben im Laufe dieser Geschichte und jeder findet aber so in diesem Wegsein, in diesem in der Natur sein, in diesen Bergen sein, so einen Weg zu sich zurück und so eine innere Ruhe, die sie vielleicht in dem Druck, den sie im alltäglichen Leben in der Schule oder bei der Arbeit verspüren, eben nicht verspüren. Und genau, es gibt dann noch so einen Nachbarn, der Leipziger, das ist der neue Liebhaber der Großmutter, der das Ganze so ein bisschen vielleicht zur Ruhe bringt auch. Und für mich ist das eben so eine, ja, so ein wirklich ein anderer Blick auf eine Krankheit oder eine Disposition, die Menschen haben, wie man vielleicht anders damit umgehen kann, als immer nur sie als Krankheit eben zu stempeln.
Es bietet sich ja an, wenn man so ein Thema ins Zentrum eines Romans stellt, das auch irgendwie formal, auf der formalen Ebene zu spiegeln. Geschieht das in irgendeiner Form? Ist das eine besonders, wie soll ich sagen, sprunghafte Erzählweise, die irgendwie selten bei einem Gegenstand verweilt und schnell zum nächsten eilt? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, ich glaube, da ist ganz schön viel Recherche eingeflossen, die man beim Lesen nur indirekt merkt. Also es ist sprunghaft, es ist rasant erzählt, es ist auch manchmal greifen, also gerade weil wir diese Insichten haben, dieser beiden Protagonistinnen, die verschränken sich dann und manchmal sprengen die sich aber auch gegenseitig. Dann ist man im Moment mal irritiert, wieso gab es jetzt diesen Gedankensprung? Es wird aber wieder aufgegriffen, also ich hatte überhaupt keine Probleme, dem zu folgen, sondern hatte manchmal so ein Gefühl von, okay, jetzt wird richtig schnell erzählt und dann kam wieder so eine Ruhe rein, sodass man irgendwie durch diese Gefühlswelt der beiden, die ja irgendwie neurologisch interessant sind und irgendwie vielleicht sensibler als andere oder mehr aufnehmen können von ihrer Umgebung, aber auch mehr aufnehmen müssen, das kann man beim Lesen durch die Art und Weise, wie Birgit Birnbacher schreibt, nachvollziehen.
Schon mal im Vorgriff auf mein Buch, weil das da so eine entscheidende Rolle spielt, hat die Autorin da selbst Erfahrungen? Schreibt sie das aus ihrer eigenen Lebenswelt oder ist es in Anführungszeichen nur Recherche?
Also ich glaube, es ist nur Recherche. Es ist nicht nirgendwo, wo ich jetzt nachgeschaut habe, vermittelt oder einfach nur im Klappentext, dass es eine eigene Erfahrung ist, sondern ich glaube, es ist ein Thema, was sie einfach interessiert hat. Und man sieht dann in der Danksagung, wem sie alles dankt. Und da sind dann eben auch neurologisches Zentrum und irgendwelche WissenschaftlerInnen und so weiter genannt. Aber es steht nirgendwo oder ist nirgendwo vermerkt, wo ich es finden konnte, dass das ihre eigene Krankheitsgeschichte oder Lebenswelt ist, in der sie aufgewachsen ist. Das macht es aber, finde ich, irgendwie umso spannender.
Literatur,
weil es eben, genau, es ist nicht einfach nur autofiktional oder sogar autobiografisch, sondern es ist ein Hineinversetzen. Und das ist vielleicht auch interessant. Ich meine, wir hatten ja öfter schon diese Frage, wie spricht, also der Ossi ist 9 oder 10 Jahre alt, wie spricht so ein Kind am Rande des Jugendlichseins? Und da hatten wir ja auch schon fürchterliche Beispiele, wo man das Gefühl hatte, um Gottes Willen, also so spricht doch keiner in diesem Alter. Und ich finde, das gelingt ihr sehr gut. Wenn sie komplizierte Worte einführen will oder muss, die er sozusagen sagen muss, ohne dass er sie wirklich denkt, dann framet sie das auch so. Dann sagt sie, so hätte Ossi das nie gedacht, aber. Und dadurch hat es dann, ne, es wechselt oft auch die Perspektive und dadurch hat es dann sozusagen, ist klar markiert, dass dieser Junge ganz normal spricht. Außer für uns vielleicht, weil das Ganze ja in Österreich spielt, hat das natürlich so einen österreichischen Zungenschlag und das ist aber auch sehr schön.
Ich finde den Titel bemerkenswert. Sie wollen uns erzählen. Wie deutest du diesen Titel oder wird der ganz klar erklärt?
Wird nicht erklärt, aber habe ich natürlich nachgelesen. Hast du eine Vermutung? Du lächelst so wissend.
Nein. Okay. Es hört sich ein bisschen nach Paranoia an. Also sie wollen uns erzählen. Das hört sich so an, als wollte man irgendwie würde man einen Bären aufgebunden bekommen oder sowas. Geht es in diese Richtung?
Hast du eine Idee? Okay, also nee, weil es ist die Anfangszeile von einem Tocotronic-Song. Und es geht so, sie wollen uns erzählen, sie sollen uns nicht mehr quälen und sie sind schon zufrieden, wenn wir die Kurve kriegen. Ich bin nicht so ein Tocotronic-Kenner und Fan, dass ich das selber gefunden habe, aber das ist sozusagen in der Presse schon rauf und runter gespielt worden. Ich weiß nicht, ob die Autorin das damit gemeint hat, aber dadurch wird es vielleicht ein bisschen klarer. Also zu zeigen irgendwie, warum müssen wir eigentlich genauso sein, wie die Norm uns das vorschreibt. Wir wollen uns selbst erzählen und es geht in diesem Buch auch viel um das Erzählen, sich gegenseitig Geschichten erzählen und sich selber auch zu erzählen, wer man eigentlich ist. Genau. Eine sehr große spannend. Empfehlung für diesen Sommer.
Birgit Birnbacher, Sie wollen uns erzählen, erschienen bei Zollnein.
In diesem Jahr, richtig. So, und jetzt kommen wir zur ersten Sommerleselektüre Nummer 1 als Tipp von Jannika.
Genau, das ist C.F. Ramü, Sturz in die Sonne. Und mir war so, als hätte ich das im Podcast vorgestellt. Ich werde das, aber ihr nickt, ich habe es auch nicht gefunden, dann habe ich vielleicht nur gehofft, ich hätte es vorgestellt. Auf jeden Fall, großer Tipp, 1922 im Original erschienen, französischsprachig, vor 2 Jahren beim Limmat Verlag wieder neu übersetzt, aufgelegt, ein fantastischer, visionärer Roman, wenn es immer heißer wird. So, es ist sozusagen eine Dystopie am Genfer See. Und ich war ein bisschen fasziniert von dem wandelnden Diskurs. Es geht nicht mehr um die Klimakrise, es geht nur noch darum, wie wir in dieser Hitze klarkommen. Und da fiel mir dann letzte Woche vor 10 Tagen dieser Roman ein als der wirklich visionärste, prophetischste in dieser Angelegenheit. Also Sturz in die Sonne mitnehmen in Urlaub.
Gut, machen wir. Felix, du hast auch einen Sommerlesetipp mitgebracht.
Ja, ich habe zwei sehr dünne Büchlein, aber sehr gehaltvolle Büchlein mitgebracht. Das erste, das ich vorstellen möchte, trägt den etwas bizarren Titel 2x241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger und ist von der Frankfurter Hauptschule. Dahinter verbirgt sich ein Theaterkollektiv aus Frankfurt am Main. Ich bin darauf gekommen, weil bei den AutorInnen-Theatertagen am Deutschen Theater dieses Stück als Gastspiel zu Gast war. Es basiert auf einer Idee von Martin Kippenberger aus den 80ern, der ein Buch mit Titeln für Kunstwerke herausgegeben hat. Und zwar 241 Titel. Und dieses Theaterkollektiv hat sich gedacht, das können wir doppelt so gut. Und hat einen Abend nur mit Titeln von Theaterstücken gestaltet. Das ist unheimlich rasant. Man lernt wahnsinnig viel darüber, was wir so für Jargons pflegen im Kulturbetrieb, wann ein Titel ein guter Titel ist, wann er ein schlechter Titel ist. Es sind unheimlich viele tolle Karlauer drin. Ich will jetzt keinen rausgreifen, weil das, glaube ich, nur in der Gesamtheit funktioniert. Ich bin ja ohnehin ein großer Freund des literarischen Genres der Liste. Und hier wird es bis zum Exzess ausgereizt. 2x241 Titel, doppelt so gut wie Martin Kippenberger, im wunderbaren Merwe Verlag.
Wunderbaren Merwe Verlag, was immer so schöne Cover hat.
Ja. Das kann man nach 2 Bier nicht mehr aussprechen. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Ja, ich finde es aber auch gut, dass du auch immer wieder dramatische Texte mit hier in den Podcast bringst, weil das natürlich unbedingt dazugehört. Auch bei uns auf der Bühne haben wir ja auch immer mal wieder Drama, zumindest als szenische Lesung. Und insofern finde ich das gut, das daran zu erinnern. Genau, jetzt kommen wir aber zu was anderem, nämlich den Titel, den Janika mitgebracht hat und ein bisschen länger erklären wird oder erzählen wird davon, literarisch, solidarisch. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist ein Sammelband, eine Anthologie, dieses Jahr im Verbrecherverlag erschienen, herausgegeben von Hatice Acigöz. Literarisch solidarisch, Perspektiven auf einen neuen Literaturbetrieb. Und das habe ich jetzt sozusagen als Fachliteratur gelesen, mit Erfolg insofern, als man natürlich keine Liste am Ende bekommt, was wir irgendwie alles abarbeiten sollten, um zu einem solidarischeren Betrieb zu finden. Der Band widerspricht sich in interessanter Hinsicht auch mehrfach selbst. Und das ist ja eigentlich dann immer ganz anregend, wenn man aus so Widersprüchen und Brüchen herausbekommt, wo eigentlich die entscheidenden Fragen liegen. Es sind insgesamt 18 Texte von AutorInnen, KritikerInnen, VeranstalterInnen. Und in meiner Lesart sind die geprägt von 2 Paradoxen. Nämlich einmal wird natürlich, wie es ja eigentlich schon zum guten Ton gehört, ne, die Exklusivität und das Elitäre des Literaturbetriebs beklagt, ne, mehrheitlich weiß, mehrheitlich wohlverdient, mit in bestimmten Codes kommunizieren, die vielen Leuten nicht zugänglich sind. Und das ist ja dann immer so interessant, wenn diese Klagen in einer Anthologie des Verbrecherverlags von AutorInnen geäußert werden, die ihren Kurzbiografien zufolge alle Preise gewonnen haben, alle Stipendien gewonnen haben, also veröffentlicht worden sind. Das sind eben wiederum genau nicht die Stimmen, die gar nicht hörbar sind. Es sind zum Teil.
Ist das denn retrospektiv? Entschuldigung, dass ich dich unter. Also ist das sozusagen, versetzen Sie sich in eine Zeit, bevor Sie diese Preise gewonnen haben?
Nein. Und es ist also auch, natürlich geht es bei Solidarität auch genau darum, dass du in dem Moment, wo du eine Stimme hast, diese auch für andere erhebst. Das ist ja klar. Aber das macht, finde ich, dann immer etwas mit der Lektüre, dass ich sitze hier mit dem Buch eines namhaften Verlags und lese Leute, die zum größten Teil auch schon bei uns auf der Bühne waren, die mangelnde Solidarität oder die Zugangsbeschränkungen dieses Betriebs beklagend. So. Und dann jetzt das zweite Paradox, aber wie gesagt, ich finde die auch produktiv in gewisser Weise, ist, dass auch beklagt wird, ne, die die Beschränkung oder vielleicht kann man auch sagen, die Tokenisierung, dass man halt in dem Moment, wo man für ein bestimmtes Thema die Stimme erhoben hat oder dafür irgendwie, ich sag mal, biografisch zertifiziert ist, dann wird man darauf festgelegt. Also, ne, dann schreibt man eben immer über den Kurdenkonflikt oder über Neurodivergenz oder über Queerness. Und was tut der Band? Zum Teil werden halt genau die AutorInnen damit besetzt, mit ihren Themen, von denen ich es vermutet hätte. Also Mareike Fallwicke, die wir ganz toll finden, schreibt über Sexismus. Linus Giese schreibt über Queerness und Transsexualität. Also Josephine Apraku schreibt über Mutterschaft und Schreiben und die mangelnde Zeit. Und das sind alles tolle AutorInnen, sind aber genauso in Anführungszeichen besetzt, wie wir, Sonja und ich, das zumindest erwartet hätten. Und dann, das fand ich halt in gewisser Weise dann, dass halt in dem Band genau beklagt wird, dass man dann so festgelegt wird auf bestimmte Themen, produktiv mir zu überlegen, was passiert wäre, hätte man jetzt so total kontraintuitiv die Themen besetzt. Also, dass man, wieso schreibt denn XY über Queerness? Der, die hat doch gar keine Ahnung, kann das doch gar nicht wirklich sagen. Und das, dachte ich ja, das wäre jetzt eigentlich der logische nächste Schritt gewesen. Tatsächlich Solidarität dann eben auch in der Auswahl, ne, der Themen oder des Matchings von Themen und AutorInnen vorzuleben, wenn man so will.
Und hast du was entdeckt, was dich total erstaunt hat oder wo du gedacht hast, das ist vielleicht auch für unsere Arbeit interessant und relevant, wo man denkt, so okay, daran haben wir noch nicht gedacht oder?
Ich habe mir die ganze Zeit Notizen gemacht, weil wir ja wirklich, also ich glaube, das können wir ernsthaft von uns behaupten und haben auch mannigfach ja schon Versuche unternommen, ne, unsere eigenen Beschränkungen zu hinterfragen, zu reflektieren. Das ist vielleicht die Forderung, die auch in vielen Texten kommt, die ich am sinnvollsten finde, sich immer wieder die eigene Position klarzumachen. In unserem Fall eben zwei mittelalte weiße Frauen aus Westdeutschland. Was finden wir eigentlich gut? Was finden wir eigentlich schlecht? Wen laden wir ein? Wen laden wir nicht ein? Ich fand ganz interessant, das ist mir einmal passiert, hat mich wahnsinnig im Nachhinein geärgert, dass man Kinderbetreuung mal mitdenkt. Also wir haben irgend so einen Abend über Kinder und Poesie gemacht und hatten keine Kinderbetreuung an dem Abend. Wo ich dachte, bescheuert, haben wir einfach nicht dran gedacht, total bescheuert. Wo ich dachte, also Sonja, ne, für uns auch mal vielleicht AutorInnen fragen, hilft euch das? Kinder mitbringen darf man bei uns sowieso immer, aber wie wäre es eigentlich auch mal mit Kinderbetreuung anbieten während einer Lesung? Was auch eine Forderung ist, wo ich auch immer denke, ja, AutorInnen, das müsst ihr halt auch mal machen, über Neid sprechen, über Geld sprechen. Also das weiß ich von mehreren AutorInnen, dass das ganz selten, ne, innerhalb, ne, auch eines Podiums thematisiert wird. Wie viel kriegst du eigentlich? Und wir können ja, ne, ohne je schamrot zu werden, sagen, ne, bei uns kriegen alle das Gleiche, mit ganz wenigen Ausnahmen, und die haben, können wir dann begründen. Und dass das aber eben ist ja auch faszinierend in unserer Gesellschaft, dass das eben nie Thema, wirklich nie Thema ist. Und dass das halt Hürden sind, die wir mal abbauen müssten, hin zu einem gerechteren Literaturbetrieb.
Literaturbetrieb heißt in dem Fall auch die mediale Repräsentation von Literatur. Ja. Geht es auch um die Öffentlichkeit, die Sie in den Medien finden, im Fernsehen, in Zeitungen?
Genau, also die meisten Beispiele sind Verlage. Also sozusagen sowohl ihr als auch wir sind nicht im Hauptfokus der Kritik, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, es geht um den gesamten Betrieb. Ne, es gab ja diese Untersuchung, ne, männliche Autoren rezensieren männliche Autoren. Das gibt einen größeren Anteil. Andererseits fand ich so ganz lustig, ne, der weiße alte Mann ist natürlich immer noch das Hauptfeindbild. Und dann denke ich an so lustige, ne, wir hatten auch schon Autoren, die uns, ne, halb weinend gesagt haben, sie haben überhaupt keine Auftrittsmöglichkeiten mehr, weil niemand will mehr irgendwie alte weiße Autoren aus Wanne-Eickel einladen, weil die einfach auserzählt sind. Und das fand ich sozusagen ganz interessant. Ich kenne sozusagen auch andere Seiten und auch andere Gespräche und dachte dennoch, okay, man kommt nie darum herum. Also es gibt auch nicht das eine Rezept für einen solidarisch, für einen gerechten Literaturbetrieb. Es gibt auch nicht nur die eine Qualität. Also das muss man sich ja auch immer fragen. Was sind eigentlich meine Qualitätsstandards und Merkmale? Und was ich mir auch noch also für uns aufgeschrieben habe, dass man eben doch immer wieder nicht unterschätzen darf, wie krass die Codes sind. Also dass viele Leute gar nicht wissen, dass es große Publikumsverlage und kleine Indie-Verlage gibt. Dass man uns vielleicht auch einfach mal eine Mail schreiben kann. Das war so, wo ich zwischendurch dachte, okay Leute, es ist keine Einbahnstraße. Man kann zu uns kommen, man kann auch in unsere Veranstaltungen kommen, wenn man noch nicht dort veröffentlicht hat. Man kann immer Interesse am Programm zeigen, dann weiß man vielleicht auch besser, ob und wie etwas passt. Aber dass wir uns eigentlich immer wieder klar machen müssen, wie schwierig der Zugang ist und wie viele Leute ganz viele Dinge nicht wissen, die wir für selbstverständlich halten. Allein schon, ne, das merke ich manchmal bei unseren PraktikantInnen, wenn sie fragen, was eine Fahne ist.
Ja.
So, und wir denken natürlich, es weiß jeder, was eine Fahne ist, aber nein, dass das ein noch nicht veröffentlichtes Manuskript ist, das kann man ja vielleicht dann zwischendurch immer mal mitdenken, jetzt so als so ganz kleines Beispiel.
Und da wird auch eine Utopie entwickelt, wie es denn besser sein könnte?
Eben nicht so richtig. Also das daher habe ich, glaube ich, mehr Beute gemacht in dem Herausarbeiten dieser Widersprüche. Also ich finde am wichtigsten tatsächlich dieses immer auch andere mitdenken. Was ich mir auch noch gefragt habe, also so, ich glaube, das kommt einem in einem Text so lustig, dieses Highlander-Problem, es kann nur einen geben. Also wenn du schon eine asiatisch gelesene Person im Programm hast, dann hast du nicht noch eine. Wenn du schon ein Transbuch im Programm hast, dann machst du jetzt nicht noch eins. Das machen wir ja auch, machen die Verlage auch, so eine Art Mischkalkulation. Aber da dachte ich ja auch, Leute, ne, das Publikum ist halt auch sehr groß, sehr divergent. Aber wie geht man eigentlich damit um, ist eigentlich dieses Highlander-Ding, einer reicht, weil dann repräsentiert er sozusagen, ne, wir können auch nur einen Mann im Programm haben, weil dann haben wir schon einen. Also das solche Diskussionen haben Sonja und ich ja auch. Und ist das eigentlich, also stimmt das eigentlich oder ne, was müssen wir unserem Publikum bieten? Das ist dann halt eben die andere Seite, die Veranstalterseite.
Und ist das ein Buch für den Betrieb oder kannst du dich reinversetzen für jemanden, der nicht im Betrieb ist und sagt, okay, ich interessiere mich aber trotzdem dafür, wie solidarisch Literaturveranstaltung oder der Literaturbetrieb sein könnte. Ist das interessant für solche Menschen?
Also ich gönne dem Verbrecherverlag eine hohe nächste Auflage, aber ich würde dennoch sagen, es ist tatsächlich in erster Linie für den Betrieb. Aber ich glaube doch, übergreifend für Solidarität anhand, ich sag mal, eines Berufsfeldes. Also Solidarität, wie man sich für andere solidarisiert, die andere Voraussetzungen mitbringen, die nicht die gleichen Privilegien haben, das gilt ja flächendeckend. Hier ist es jetzt eben relativ spezifisch durchexerziert am Literaturbetrieb.
Dann folgt jetzt der solidarische Aufruf, dieses Buch literarisch solidarisch zu kaufen, ob man Teil des Betriebes ist oder nicht, und zu lesen, weil es auch übertragbar ist für andere Bereiche.
Ja.
Richtig?
Ja.
Wunderbar.
Ja, wunderbar zusammen.
Vielen Dank. Gut, dann kommt jetzt mein erster Kurzlesetipp für die Sommerferien. Iris von Laura Freudenthaler habe ich mitgebracht. Iris ist eine Schriftstellerin, die auch sehr viel auf Reisen ist. Bei mir geht es heute irgendwie viel ums Reisen, habe ich gemerkt. Und sie recherchiert zu Hexenprozessen. Das soll Teil ihres nächsten Literaturprojektes, vielleicht ein Roman werden, und berichtet immer ihrem Freund Anton, der Fotograf ist, wenn sie nach Hause gekommen ist von diesen Reisen, den Begegnungen mit Menschen. Es geht vor allen Dingen um Beziehungen, auch sexuelle Beziehungen, aber auch um Freundschaftsbeziehungen, und erzählt eben von ihren Recherchen. Und man taucht, also es ist ein wirklich komplexer Roman, sprachlich und auch vom Thema her. Man taucht sehr tief ein in diese dunkle Geschichte von Gewalt gegen Frauen, über die letzten Jahrhunderte verteilt bis ins Hier und Jetzt, und was für Auswirkungen das auch noch auf eine wirklich sehr moderne, liberale, freie, emanzipierte Frau haben kann. Und das macht es aber so spannend, weil es ist auf der einen Seite ein sehr emanzipierter Roman mit einer wirklich starken Frauenfigur, und gleichzeitig lässt er sich nicht aus, sozusagen auch die tiefen Verwundungen von Gewalt gegen Frauen unterschwellig in den Beziehungen mit einfließen zu lassen. Ist keine ganz leichte Lektüre, aber lohnt sich unbedingt. Und vielleicht nur noch ein Satz. Es geht sehr viel um das Augenlicht. Sie heißt nicht ohne Grund Iris. Es geht um Blicke, gesehen werden, das eigene Sehen und hat darin sozusagen eine sehr kunstvolle zweite Ebene. So, jetzt muss ich hier auf meinen Zettel gucken. Wer macht den nächsten Tipp? Janika macht den nächsten Tipp.
Gut, dann werde ich jetzt ganz im Gegenteil zu meiner vorangestellten großartigen Dystopie beweisen, dass ich auch das literarisch-solidarisch ernst nehme. Ich war am Wochenende bei der Miss Read, bei der Messe der unabhängigen Verlage und Zines und dem ganzen crazy Underground-Betrieb. Und am Rande ganz lustig, ein niederländischer Verleger guckte völlig überfordert in diese riesige Halle da im Silent Green und meinte, I had no idea that there were so many of us. Und ich habe tatsächlich Neuentdeckungen gemacht und wollte als lustigen Tipp für die Sommerferien, guckt euch mal den Happy Potato Verlag an, oder Happy Potato Press heißt der, gemacht, ein Mannbetrieb von einem Niederländer. Und mein Lieblingsfund war das One Ingredient Recipe Book. Das kann man sich so in die Hosentasche stecken. Und Beispiel Banane. Take a banana to the main square of your favorite city. Eat the banana. Take a selfie with your mouth full. Try to laugh. Und das ist, ne, so für Leute, die gerne mit übersichtlich wenigen Zutaten kochen, ist das sozusagen grandios. Man muss lachen. Es ist grafisch toll gestaltet. Viel Spaß.
Und ist auch ein gutes Reisebuch offensichtlich.
Voll. Das, ne, wiegt nichts. Kann man irgendwo noch reinstecken und macht Spaß. Kommt man bestimmt auch sehr gut mit Leuten in Kontakt darüber.
Perfekt. Dann, lieber Felix, floor is yours.
Ich habe noch mitgebracht.
Also warte. Zweiter Lesetipp
kommt. Ach, der kommt erst noch? Okay.
Du musst dir jetzt erstmal Zeit nehmen. Ne? Wir sind ja hier im Schnellmodus und jetzt aber wieder im Langsammodus. Also ein bisschen darfst du dir Zeit nehmen für Jens Balzac von Fusion is Next hast du mitgebracht.
Richtig. Das Buch eines Berufskollegen. Jens Balzer ist Kulturjournalist wie ich und ein sehr geschätzter Kollege, ein sehr kluger Kollege, der schon seit einigen Jahren an so einer Art Großgeschichte, Kulturgeschichte der vergangenen Jahrzehnte seit den 70ern arbeitet. Ich glaube 2021 ist sein Buch über die 70er erschienen und dann im Jahrestakt 80er, 90er und jetzt eben die Nullerjahre. Confusion is next, bevor die Frage kommt, aus einem Song von Sonic Youth. Ich glaube, irgendwie haben wir da eine Parallele. Ich habe nicht so ganz im Kopf, warum er das gewählt hat, aber es passt vielleicht doch zu diesem Jahrzehnt, das ja auch in eine gewisse Verwirrung hineinführt, die bis heute andauert. Ich finde diese Bücher interessant, weil ich mich ja häufig, wie ihr wahrscheinlich auch, frage, was hat uns eigentlich dahin gebracht, wo wir jetzt sind? In dieser Zeit der Kriege, wo Demokratie wieder zur Disposition gestellt zu sein scheint, wo die Kultur immer mehr durch Sparmaßnahmen, aber auch durch populistische Attacken ins Hintertreffen gerät. Wenn ich Social Media aufmache, mache ich es gleich wieder zu, weil es von KI verseucht ist. Also diese Gegenwart hat was sehr Unangenehmes und Bedrohliches. Und die Frage ist, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Und da finden sich in den Nullerjahren, wie Jens Balzer sie hier schildert, einige interessante Indizien, auch sehr lustige Episoden. Ich sag mal ein Beispiel, womit er anfängt, überraschenderweise. Also er schildert erst die Ideen, Utopien, wie man sie so hatte von den 2000er Jahren und dass da alles toll ist, dass es Feuerwehrmänner gibt mit Flügeln, die das Feuer sofort löschen können. Also ganz rührend, ganz zauberhaft, kommt dann aber in die Gegenwart der Nullerjahre. Und eine der ersten Beobachtungen, die er macht, ist Coffee to Go. Coffee to Go kommt 1999 auf, etwa, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, macht am Rosenthaler Platz, machen die Coffee-Mamas auf. Ist natürlich aus New York importiert, wo das schon in den 90er Jahren die Runde macht. Und plötzlich halten es alle Menschen für zeitgemäß, mit einem Pappbecher voller Kaffee durch die Gegend zu laufen. Und die interessante Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir das alle für eine gute Idee gehalten und ja auch mitgemacht? Eher wahrscheinlich du nicht? Du bist kein Coffee-to-Go-Mensch? Never ever?
Ich hasse das.
Natürlich. Aber es hat sich ja auf eine erdrückende Weise durchgesetzt, dass es so, also schon lange zu einem Umweltproblem auch geworden ist. Wird ja in allen Kommunen diskutiert, wie man diese Müllflut der Pappbecher hinbekommt. Und das hat natürlich was zu tun mit dem Aufkommen eines neuen Menschentypus. Der, ich glaube, Sennett hat jetzt mal den flexiblen Menschen genannt. Also das, was eigentlich in der Privatsphäre existiert, nämlich das gemütliche Beisammensitzen mit einer Tasse Kaffee aus Porzellan, wird in die Außenwelt verlagert. Und man signalisiert seiner Umwelt damit, ich bin eigentlich ständig in Bewegung, ich werde überall gebraucht und den Kaffee, das nehme ich jetzt mal raus aus meiner Privatsphäre und nehme es mit in die Öffentlichkeit. Dazu passt das iPhone. Das iPhone ist genau dasselbe. Dazu passt Social Media.
2007, glaube ich, kam
das. 2007 ist das iPhone. Facebook, und zu Facebook kommt 2008. Es geht dann in einer unglaublichen Schlagzahl sozusagen die Entprivatisierung der Privatsphäre und die Verlagerung in den öffentlichen Raum. Und wenn man sich das anguckt und als jemand wie ich bin 52 Jahre alt, sozialisiert worden ist, als ich Teile meiner Kindheit in der bayerischen Provinz verbracht habe, stand überall an den Wänden, boykottiert die Volkszählung. Wenn ich daran zurückdenke, dass damals die Leute wirklich Angst hatten, davor durchleuchtet zu werden und unglaublich auch aus historischen Gründen nachvollziehbarerweise darauf insistiert haben, ihren privaten Bereich zu schützen, dann ist es ja schon bemerkenswert, was in diesen letzten 20 Jahren hier passiert ist. Das ist ein Beispiel dafür, wie er aus ganz simplen, eher banal scheinenden Phänomenen wie Pappbecher, Kaffee im Pappbecher im Grunde genommen so eine ganz kleine Allgegenwartssoziologie entfaltet. Und das macht er sehr klug und wahnsinnig unterhaltsam. Gibt auch Beobachtungen von Dingen, die längst wieder verschwunden sind. Wenn wir heute Roller sagen, dann denken alle an E-Roller. Und man hat schon irgendwie verdrängt, dass in den Nullerjahren alle Leute plötzlich auf so klappbaren Faltrollern unterwegs waren und durch die Gegend gedüst sind. Meistens mit einer Tasse Coffee to go, mit so einem Pappbecher Coffee to go in der Hand.
Und eine Aktentasche. Und
später dann auch noch mit dem Nokia-Handy unter der Schulter.
Ja.
Also eigentlich eine komplett verkrampfte Haltung, die nur dazu dient, zu kommunizieren, ich bin hip, ich bin fresh, werde überall gebraucht. Und daraus ergibt sich ein Sozialtypus, den wir Hipster nennen. Und da knüpft er auch wieder eine ganz tolle kleine kultursoziologische Betrachtung dran, was der Hipster eigentlich ist und wie er auftritt und wie er sich unterscheidet von anderen Kohorten und Subkulturen, die es vorher gegeben hat. Zum Beispiel dadurch, dass er eigentlich gar keine eigene neue Stilform erfindet, sondern nur noch zitiert, also auf andere zurückgreift. Zum Beispiel der frühe Hipster ist im Holzfällerhemd unterwegs. Das Holzfällerhemd gehört aber eigentlich zur Grunge-Kultur der 90er Jahre. Da kann er wunderbar herleiten, warum eigentlich Kurt Cobain Holzfällerhemd getragen hat und dass das was zu tun hat mit einer Verweigerung der Gegenwartsmoden im Seattle der 90er Jahre. Und Holzfällerhemden waren aus Gründen da zu haben in den Secondhand-Ländern, weil das nämlich eine Holzfällerregion ist. So. Aber der Hipster greift sich das raus und nimmt es als ironisches Zitat.
So eine Remix-Kultur.
Das ist eine Remix-Kultur, genau. Also im Grunde genommen ist alles schon gesagt und es geht jetzt nur noch darum, wie man es variiert. Das ist so das bestimmende Merkmal dieser Hipster-Kultur.
Und bist du beim Lesen nostalgisch geworden oder hast du dich geschämt?
Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Also man hat ganz oft dieses Erlebnis, denkt sich, ach ja, stimmt, das war damals. Das ist natürlich so ein genuin nostalgisches Gefühl. Ne? 2005 gab es bei der Echo-Verleihung einen Preis für den meist heruntergeladenen Klingelton. Schnappi, das kleine Krokodil.
Natürlich.
Irre. Jens Balzer hat in einem Radiointerview die tolle Geschichte erzählt, dass er damals als Reporter der Berliner Zeitung auf der Preisverleihung war und die Feier für Schnappi musste ausfallen, weil an dem Abend der Papst gestorben war. Er hat dann gesagt, das ist das Jahrzehnt in a nutshell. Weil natürlich das nicht nur aus so lustigen Phänomenen und Hipstern in Holzfällern besteht, sondern weil wir auch den 11. September haben in diesem Jahr, weil wir eine massive Rückkehr des Religiösen in unserer Gegenwartsdiskurse haben, weil wir natürlich Terror erlebt haben ohne Ende in den Nullerjahren, weil wir in der Populärkultur sowohl Stichwort Rammstein im Rock als auch im Hip-Hop, Rap, Bushido eine massive Wiederkehr haben von Homophobie, von Antisemitismus, von Frauenhass, der, und das ist so interessant, das politische Vorfeld bildet dann des Aufstiegs populistischer und rechtsextremistischer Bewegungen in den 10er-Jahren. Also die AfD wird ja so ab 2014, 15 groß.
Aber zwei Fragen, also es klingt super anregend, ich habe total Lust, das zu lesen. Das eine ist die, was ist sozusagen genuin an den Nullerjahren, wenn du sagst, okay, ne, Stichwort Volkszählung, Stichwort, ne, haben wir da auch schon gesehen, ist das sozusagen dieses typische, ne, die Erzählung einer wiederkehrenden, neu aufgelegten, remixten Tendenz, die es auch schon früher gegeben hat? Oder gibt es wirklich etwas Spezifisches? Also meine Vermutung wäre jetzt, ne, ans Digitale im weitesten Sinne geknüpfte der Nullerjahre. Und die zweite Frage wäre, gibt es denn auch, was oder ist das erst jetzt wieder zu beobachten, so eine Gegentendenz, ne? Also Jugendliche, die jetzt explizit auf Smartphone verzichten, der private Raum, der vielleicht jetzt erst ausgelotet worden ist, als extrem wertvoll, wenn kein Zugriff mehr besteht. Also ist das auch noch Teil dessen oder sind wir jetzt schon dann halt nicht mehr nur in den Nullerjahren?
Also ich glaube, der Untertitel verrät es schon, es geht um diesen Umbruch ins Digitale, ins total Flexibilisierte und der hat natürlich, und deswegen bin ich auch auf das Folgebuch gespannt, auf die 10er-Jahre, das wird er ja dann hoffentlich auch nächstes Jahr dann vorlegen, es gibt natürlich Gegenbewegungen und dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich just gestern Abend erlebt habe, ich war nämlich beim Abiturball meines Sohnes in den Bollefestsälen in Moabit. Und am Ende hatten die ganzen Leistungskurse Auftritte auf der Bühne und haben da zum Teil Quiz veranstaltet, zum Teil gesungen. Aber es gab auch einen Leistungskurs, ich glaube, es war Mathe, der irgendwas erzählte und dann auf KI zu sprechen kam. Und plötzlich gelten scheiß KI-Rufe durch den Saal. Und zwar wie im Fußballstadion. Es wiederholte sich immer wieder scheiß KI, wir wollen keine KI. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Sohn, der erst um 6 Uhr morgens nach Hause gekommen ist und noch im Koma liegt, zu fragen, ob das nun irgendwie eine besondere Form der Ironie war oder eine dieser Gegenbewegungen.
Waren das die Eltern oder die Schüler?
Das waren tatsächlich die Schüler. Es ist möglicherweise auch eine vertrackte Form der Ironie gewesen, weil Schüler, wie ich weiß, von meinem Sohn KI auch nutzen, um Schularbeiten zu erledigen. Aber möglicherweise ist da auch ein ernster Kern mit drin. Ne? Also ich glaube, die Skepsis gegenüber KI und gegenüber diesen digitalen Verheißungen, die wächst. Und da gibt es auch wirklich massive Gegenbewegungen. Die sind nur in diesem Buch noch nicht abgebildet, weil hier ist noch alles Verheißung. Hier haben wir plötzlich das iPhone. Steve Jobs steht auf der Bühne und sagt, es gibt keine Tastatur mehr. Alle sagen Hurra. So, jetzt sind wir 20 Jahre weiter und sagen nicht mehr Hurra, sondern Gott.
Dann ist das vielleicht auch eine gute Kulturgeschichte für die Gen Zs, dass sie einmal reinlesen und sich die Anfänge des Ganzen reinziehen?
Würde ich dringend empfehlen, ja. Also es gibt ja so eine gewisse 90er-Nostalgie bei der Gen Z gerade. Ich würde denen aber empfehlen, geht nochmal 10 Jahre weiter, wie sich sozusagen eure Gegenwart, wie er sie als komplette Digital Natives erlebt, wie die sich eigentlich entwickelt hat, wie die losgegangen ist. Kann nicht schaden.
Zurück in die Zukunft. Okay. Jetzt haben wir noch 2 Sommerlesetipps. Ich fange mal an mit Felicitas Hoppe. Reisen passt natürlich, habe ich auch aus diesem Grund gewählt. Sie war bei uns am Abschlussabend im Zirkuszelt, als wir die Liebe für die Stadttour beendet haben und hat daraus gelesen. Es ist ein wirklich ganz tolles Essay, das verschiedene Kapitel des Reisens miteinander verbindet. Und ich wusste nicht vorher, dass sie so eine große Reisende ist und war. Sie hat wirklich spektakuläre Reisen gemacht, unter anderem auf einem Containerfrachtschiff einmal um den Äquator herum, von Hamburg nach Hamburg, mehrere Monate lang. Sie war wochenlang mit anderen Schriftstellerinnen mit Zügen durch ganz Europa unterwegs. Und sie macht so richtig Reiselust, ohne das unkritisch zu betrachten, sondern ganz im Gegenteil, schaut sich auch das Thema Tourismus an, schaut sich auch an, was wir alles mit dem Reisen verbinden, an Hoffnungen, an Träumen, die dann auch gerne mal platzen und in der Realität ganz anders aussehen. Und es ist so ein Buch, man liest das schnell und ich dachte am Ende so, Mist, es ist ja schon vorbei, aber es ist eines, was ich auf jeden Fall nochmal lesen werde und auch gerne auf Reisen oder auf dem heimischen Sofa, völlig egal, man reist ja eh im Kopf. Und Felix, du hast natürlich auch noch die Chance.
Ja, ich habe noch ein weiteres dünnes Büchlein mitgebracht, auch kennengelernt durchs Theater, weil das im Deutschen Theater auf die Bühne gekommen ist, ich kannte es vorher nicht, Stanislav Lem, Eine Minute der Menschheit, erschienen bei Surkamp. Es ist das lustige Genre einer fiktiven Rezension, also die Rezension eines Buches, das es gar nicht gibt. In dem Fall ein Buch, in dem angeblich aufgelistet oder beschrieben ist, was die gesamte Menschheit innerhalb einer Minute tut. Wie viel Blut durch ihre Herzen gepumpt wird, wie viel Umwelt sie zerstört, wie viele Bücher sie liest, alles. Steht also, das Buch behauptet, alles, all das zu verzeichnen. Und dieser Rezensent nimmt dieses Buch mit großem intellektuellem Furor und sehr viel Witz auseinander. Und das ist unheimlich schön lesbar und vielleicht auch ein guter Einstieg in das Werk dieses tollen Autors.
Wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr hier durchgehetzt, aber wir hatten ja irgendwie ein großes Programm. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir ja heute im Podcast-Studio von Funke Media zu Hause sind, was irgendwie auch erst das dritte Mal insgesamt vorgekommen ist. Also vielen Dank, dass wir heute hier sein durften.
Wir sind aber auch aus guten Gründen hier. Vielleicht willst du die nochmal kurz erwähnen.
Ja, die erwähnen wir nochmal kurz. Also, wir sind zurückgezogen in die Fasanenstraße 23, die, ich möchte sagen, fast fertig renoviert ist. Und dort ist aber im Moment noch alles Kraut und Rüben. Unsere Umzugskisten stehen überall und auch alle Baumaßnahmen sind noch nicht zu Ende. Also ihr müsst noch ein bisschen ausharren. Deshalb können wir dort im Moment nicht in aller Ruhe unseren Podcast aufzeichnen, sondern sind hier.
Sag nur Steinschneidemaschine im Hintergrund.
Oh je.
Ja, es gäbe ein schönes Surround-Installation sozusagen von der Baustelle. Das wollen wir uns euch nicht antun und euren Ohren. Aber wir haben die tolle Nachricht zu verkünden, dass wir vom 1. bis zum 3. Oktober das Haus wieder eröffnen. Und wenn wir drei uns das nächste Mal treffen zum 75. Podcast, dann werden wir das live tun auf der Liebebühne und zwar am 3. Oktober um 17 Uhr.
Das ist so symbolträchtig alles. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Erwartung erfüllen kann.
Das Schöne ist, dass du auch moderieren wirst. Und Janika und ich werden einfach zu Gast im eigenen Haus sein und freuen uns schon sehr.
Und würden uns sehr freuen, wenn ihr und sie dabei sein mögt.
Ja. Unbedingt.
Schöne Sommerferien.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.